온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 아우스 라틴 아메리카.
보스 스티 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 369. Wie immer haben wir eine bunte Mischung aus Beiträgen, Neuigkeiten und Hörbarem aus Lateinamerika für euch zusammengetragen. Wir beginnen mit Nachrichten aus Brasilien und Mexiko. Dort ereigneten sich zwei schreckliche Industrie- und Umweltkatastrophen. Auch der nächste Beitrag bringt keine erfreulichen Nachrichten. Honduras ist momentan das Land mit der höchsten Frauenmordrate der Welt. Unsere Kollegin Jutta Blume sprach mit zwei Frauenrechtlerinnen. Zum Schluss können wir euch ein bisschen aufheitern. Onda wollte wissen, wie barrierefrei das Bildungssystem in Argentinien und Uruguay wirklich ist. Trotz einiger Hindernisse gibt es hier viel positive Entwicklung. Viel Spaß beim Hören, sagen die Ondistas.
Então, estou aqui no Rio Doce, na Ponte Queimada, local atual, no segundo dia.
Brasilien. Am 5. November ist es zur bisher größten Industriekatastrophe in Brasilien gekommen. Die Dämme von zwei Rückhaltebecken der Eisenerzmine Samarco sind gebrochen. Eine riesige Schlammlawine wälzte sich ins Tal und begrub die Ortschaft Bento Rodrigues. Bento Rodrigues ist ein Stadtteil der Stadt Mariana im Bundesstaat Minas Gerais im Südosten Brasiliens. Bis zu 10 Menschen starben, etwa 20 weitere werden noch vermisst. Doch weitaus schlimmer sind die ökologischen Folgen. Der giftige Schlamm transportiert große Mengen an Arsen, Aluminium, Blei, Kupfer und Quecksilber. Die Schlammmassen wälzten sich in den Rio Deus, den süßen Fluss, den Experten jetzt schon als Totenfluss bezeichnen. Eine trübe Brühe aus Abwässern hat den Richtung Atlantik fließenden Fluss, der zu den wichtigsten Gewässern im Südosten Brasiliens gehört, über mehr als 500 Kilometer verseucht und für Jahrzehnte ökologisch zerstört. Der Direktor eines städtischen Wasserversorgungsunternehmens erklärte, das vergiftete Wasser sei weder zur Bewässerung noch für den menschlichen Konsum zu gebrauchen. Obwohl der Schlamm nicht als außerordentlich toxisch gilt, hat er im Rio Deus jegliches Leben ausgelöscht. Von 5 Millionen toten Tieren ist die Rede. Auch endemische Tierarten könnten vom Unglück ausgerottet worden sein. Von der Wasserverschmutzung sind bisher etwa 1 Million Menschen betroffen. Für 200 Kommunen entlang des Flusses Deus gilt der Ausnahmezustand. Dennoch ist diese Katastrophe außerhalb des Landes kaum bekannt. Die Regierung spricht von einer Naturkatastrophe. Die Betreibergesellschaft, die zu den weltgrößten Bergwerkskonzernen Vale und BHP Billiton gehört, macht ein angebliches Erdbeben für den Dammbruch verantwortlich und wiegelt ab, der Schlamm sei doch gar nicht so giftig. Unabhängige Geologen und Bergbauexperten vermuten allerdings Sicherheitsmängel als Ursache für den Dammbruch. Zudem hatte die Betreibergesellschaft die Produktion ihrer Samarco-Mine im vergangenen Jahr um fast 40% erhöht, mit wachsender Belastung für die Rückhaltebecken. Die Betreibergesellschaft hat sich nun zu einer Zahlung von 250 Millionen Euro verpflichtet. Doch die Kosten dürften in die Milliarden gehen. Da der Schlamm unfruchtbar ist, wird auf den verschütteten Böden nichts mehr wachsen. Es wird laut Experten Jahrzehnte dauern, bis sich die Natur von den Folgen der Katastrophe erholt hat.
Após o rompimento da barreira em Mariana. E este é o cenário que a gente encontra aqui.
El huracán tropical Patricia, que se aproxima a las costas de México, se ha convertido en el más potente.
Ende Oktober ging eine Schreckensmeldung durch die mexikanischen Medien. Hurrikan Patricia raste mit nie dagewesener Wucht auf die mexikanische Pazifikküste zu. Windgeschwindigkeiten von über 300 km/h machten Patricia zum stärksten jemals aufgezeichneten tropischen Wirbelsturm in der westlichen Hemisphäre. Als der Hurrikan am Abend des 23. Oktober auf Mexikos Küste traf, hinterließ er eine Spur der Verwüstung. Tausende Häuser, Schulen und öffentliche Gebäude wurden zerstört oder schwer beschädigt, ganze Landstriche ihrer Vegetation beraubt. Während der Westen des Landes am stärksten von den unmittelbaren Auswirkungen Patricias betroffen war, gab es sintflutartige Regenfälle in fast ganz Mexiko. Sogar Teile Mittelamerikas waren von diesen betroffen. Durch Überschwemmungen, wurde die Ernte auf zehntausenden Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche zerstört. Die Gesamtschäden belaufen sich auf mehrere hundert Millionen Euro. Ein ganz anderes Bild zeichnet Guillermo Rivera von der Nichtregierungsorganisation Oikos aus El Salvador. Rivera beschreibt in einem Interview mit Michael Krämer vom Oikos-Partner in Cota die Auswirkungen von El Niño für die Bauern im Osten El Salvadors. Schon seit einigen Jahren regnet es dort unregelmäßiger als gewohnt. Durch El Niño bedingt fiel dieses Jahr zu Beginn der Regenzeit viel weniger Niederschlag als üblich. Im August, kurz vor der ersten Ernte des Jahres, hat es für mehr als drei Wochen gar nicht mehr geregnet. Die Folgen waren katastrophal. Die Ernteausfälle bei Mais und Bohnen lagen zwischen 80% und 100%. In vielen Familien gibt es deshalb seitdem nur noch eine Mahlzeit am Tag. Richtig satt wird keiner mehr in den von Oikos betreuten Gemeinden. Aber warum kommt es zu diesen extremen Wetterlagen? El Niño werden die in unregelmäßigen Abständen auftretenden Veränderungen von Meeresströmungen im Pazifik genannt. Diese sorgen für starke Regenfälle an der Pazifikküste Südamerikas. In Mittelamerika dagegen führt El Niño zu extremer Trockenheit. Durch die globale Erwärmung bedingt haben sich die Auswirkungen von El Niño verstärkt. Deshalb kommt es in Mittelamerika zunehmend zu wochenlangen Dürreperioden. Gleichzeitig erwärmt sich der Pazifische Ozean mehr als zuvor. Das ist die Ursache dafür, dass sich Wirbelstürme nie dagewesener Stärke entwickeln. Die Folgen für die Menschen in Mexiko und Mittelamerika sind katastrophal. Es wird geschätzt, dass durch die weitere Verstärkung der heute schon verheerenden Wetterphänomene bis zum Jahr 2020 mindestens 5 Millionen Menschen in der Region an Hunger leiden werden.
La situación es grave. Centroamérica es una región geográfica altamente vulnerable.
Die Situation sei ernst, erklärt auch Dennis Melendez, Moderator des Runden Tisches für Risikomanagement in Nicaragua. Er bezeichnet Mittelamerika als vom Klimawandel besonders betroffene Region. Um die Interessen Mittelamerikas bei den globalen Klimaverhandlungen besser berücksichtigen zu können, ist die Initiative Verwundbares Mittelamerika – Verein für das Leben entstanden, erklärt Melendez an anderer Stelle. Ziel der Initiative ist es, im Vorfeld der UN-Klimakonferenz in Paris auf die besondere Gefährdung Mittelamerikas aufmerksam zu machen. Damit soll unter anderem erreicht werden, dass zusätzliche Mittel zur Vorbeugung von Naturkatastrophen und zur Anpassung an das sich ändernde Weltklima in die Länder Mittelamerikas fließen. Derzeit konzentriert sich die Initiative Verwundbares Mittelamerika – Verein für das Leben auf die Sammlung von Unterschriften von Unterstützerinnen ihrer Ziele. Diese sollen Anfang Dezember auf der Klimakonferenz in Paris präsentiert werden. Bei der Aktion soll ebenfalls ein mit den runden Tischen für Risikomanagement der Länder Honduras, Nicaragua und El Salvador entwickelter Strategieplan überreicht werden. Das Dokument benennt die größten Herausforderungen, vor welchen Mittelamerika in den nächsten Jahren stehen wird. Wenig Hoffnung, dass sich die Klimakatastrophe noch abwenden lässt, macht Alejandro Nadal. In einem Kommentar in der mexikanischen Tageszeitung La Jornada weist der Ökonom und Wirtschaftsprofessor darauf hin, dass sich das Zeitfenster dafür schnell schließt. Die Klimakonferenz in Paris könnte zwar einen Wendepunkt im Wettlauf gegen die Zeit darstellen. Allerdings ist es aufgrund der bereits getätigten, milliardenschweren Investitionen in die fossilen Energieträger wenig wahrscheinlich, dass sich der weitere Anstieg der Konzentration der Treibhausgase stoppen lässt. Die mächtigen Energiekonzerne werden alles daran setzen, dass ihre Betriebe weiter produzieren, damit sich diese Investitionen amortisieren. Man darf also auf die Ergebnisse der Pariser Konferenz gespannt sein.
Nach Angaben der UNO ist Honduras momentan das Land mit der höchsten Frauenmordrate der Welt und hat damit Mexiko und Guatemala diesen traurigen Rang abgelaufen. 7 von 10 honduranischen Frauen haben in ihrem Leben schon am eigenen Leib Gewalt erfahren. Erschreckend ist auch, dass die meisten Fälle sexueller Gewalt Mädchen zwischen 10 und 19 Jahren betreffen. Frauenrechtlerinnen sehen die Gewalt gegen Frauen in der allgemeinen kulturellen Praxis verankert, wobei sich die Situation seit dem Putsch 2009 fortwährend verschlechtert hat. Und auch die aktuelle Regierung beschneidet weiter die Frauenrechte.
Margarita Murillo, politisch aktiv seit ihrem 13. Lebensjahr, Kämpferin für das Recht auf Land und Frauenrechtlerin, wurde am 27. August 2014 im Alter von 56 Jahren von einem Auftragsmörder bei der Feldarbeit erschossen. Ein Jahr später ist die Tat noch immer nicht aufgeklärt. Der mutmaßliche Killer wurde selbst wenige Tage nach seiner Festnahme tot aufgefunden, nach 1,5 Monaten die ermittelnde Staatsanwältin Marlene Banegas ermordet. Margarita Murillo und Marlene Banegas sind zwei von 531 Frauen, die im Jahr 2014 nach offiziellen Angaben in Honduras ermordet wurden. Murillos Gefährtinnen vermuten, dass sie sterben musste, weil sie ein politisches Vorbild war. Eine Frau, die sich trotz erlebter Folter für die Rechte von Frauen und speziell für die Rechte von Landfrauen einsetzte. Murillos Fall ist emblematisch für das institutionelle Versagen Honduras angesichts der steigenden Zahl von Frauenmorden, denn noch immer bleiben 96% der Fälle straflos.
Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos y amarrarnos, nos matan por ser
Obwohl Frauenmorde 2013 als gesondertes Delikt ins Strafgesetzbuch aufgenommen wurden, hat die Regierung von Juan Orlando Hernández an frauengerichtete Institutionen und Programme zurückgenommen. So sind die Staatsanwaltschaft für Frauen und der Frauennotruf 114 abgeschafft worden. Das Nationale Fraueninstitut wurde in seiner politischen Bedeutung und seinem Budget herabgestuft. Frauenmorde, Vergewaltigungen und Missbrauch sind aber nicht nur Ausdruck einer extrem von Gewalt und Straflosigkeit geprägten Gesellschaft, sondern auch einer Politik, die den Frauen verbietet, über ihren eigenen Körper zu bestimmen, wie Suyapa Martinez vom Zentrum für Frauenstudien befindet.
Der Staat definiert sich als laizistisch, aber agiert konfessionell, was uns sehr beunruhigt. Wir sprechen von 5.700 Anzeigen sexuellen Missbrauchs in 2 Jahren und einem Durchschnitt von etwa 1.000 angezeigten Vergewaltigungen im Jahr. Und man verbietet ihnen notfalls Antikonzeptiva zu nehmen. Sogar Mädchen von 10 oder 11 Jahren verbietet man das. Die Mädchen alternativlos zur Mutterschaft zu zwingen, ist Folter. Und hier machen wir mit dem neuen Gesetzesentwurf, der im Parlament vorgestellt wurde, weitere Rückschritte. Wir sind sehr besorgt, denn dort sind 5 Straftaten in Bezug auf den Abort definiert. Eine davon ist Fahrlässigkeit. Das heißt, auch wenn eine schwangere Frau hinfällt, kann sie ins Gefängnis kommen.
Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, liefen nach diesem Gesetzentwurf Gefahr, sich strafbar zu machen. Neben der Gewalt, die sich zum großen Teil innerhalb von Familie und Beziehung abspielt, bedeutet dies für Frauen eine weitere potenzielle Bedrohung. Soziologinnen berichten, dass Frauen zunehmend neuen Aggressoren ausgesetzt sind, wie etwa der 2013 geschaffenen Militärpolizei oder kriminellen Banden, die ebenfalls über die Körper von Frauen verfügen. Viele Frauen haben Angst vor Vergeltung, wenn sie die Gewalt dieser bewaffneten Akteure anzeigen. Ob Aggressionen durch Militärpolizisten geahndet werden, bleibt vollkommen intransparent, da für deren Vergehen militärische Gerichte zuständig sind. Frauen besser vor Gewalt zu schützen und die Täter zur Verantwortung zu ziehen, rührt allein nicht an den Ursachen der Gewalt. Hier müsste die Erziehung ansetzen, finden Feministinnen. Die Schulbildung schafft es aber nicht, hierarchischen und sexistischen Verhältnissen in der Gesellschaft etwas entgegenzusetzen, wie die Feministin und Menschenrechtsverteidigerin Daisy Flores erklärt.
Wir denken, dass Erziehung im Klassenzimmer stattfindet, aber die kollektive Angst trägt genauso zur Erziehung bei wie alles, was wir hören und sehen. Erziehung ist eher ein Spiegelbild unseres Lebens. In dem Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, haben die Maras immer mehr Einfluss auf die Jungen und Mädchen. Sie lassen ihnen auf der einen Seite keine Wahl, aber auf der anderen Seite hatte ich auch schon Diskussionen mit Kindern, die mir gesagt haben, ich will da mitmachen, ich bin gerne dabei. Niemand hat das Gefühl, in der Schule etwas fürs Leben zu lernen. Sie bringen den Kindern dort nicht bei, selbstständig zu denken, und sie eröffnen ihnen keine Möglichkeit.
Die Lerninhalte sind antiquiert und viele Lehrerinnen und Lehrer vermitteln ihre von der Religion geprägten Moralvorstellungen, meint auch die Soziologin Dilcia Zavala. Die Kinder lernen nur dann etwas über ihren Körper und ihre sexuelle Selbstbestimmung, wenn die Lehrenden dafür aufgeschlossen sind.
Seit Jahren werde in Honduras eine Debatte um ein Lehrerhandbuch zum Sexualkundeunterricht geführt, dessen Herausgabe regelmäßig von den Kirchen gestoppt werde, sagt Dilcia Zavala.
Realmente, yo revisé las guías.
Ich habe mir die Handbücher angeschaut. Und was war das Problem der Kirchen? Die Handbücher waren schon gedruckt, aber die Kirchen sagten, dass sie nicht erscheinen durften, weil der Penis des kleinen Jungen und die Vulva des kleinen Mädchens abgebildet waren und weil die dort behandelten Themen eine Welle der Homosexualität nach sich ziehen würden.
Die Mängel im Bildungswesen manifestieren sich in Honduras auch in einer sehr hohen Rate von Teenager-Schwangerschaften. Auch hier sind es die Kirchen, die sich vehement gegen die Pille danach aussprechen. Doch nicht nur das. Der Staat konsultiert explizit die Kirche, wenn es um Frauenrechte geht. So bat die Regierung die evangelikalen Kirchen um eine Stellungnahme zum Zusatzprotokoll der UN-Frauenkonvention. Die Kirchen rieten von der Unterzeichnung ab und der Staat hat sich bislang an den Rat gehalten. Ein weiterer Faktor im Panorama der Ungleichheit ist die schlechtere ökonomische Situation, die es erschwert, aus gewalttätigen Beziehungen zu fliehen. Sich für Frauenrechte einzusetzen, bedeutet für Dilcia Zavala daher auch, für ökonomische Rechte von Frauen zu kämpfen. Wiederaneignung von Land seien für Frauen oftmals die einzige Möglichkeit, an Boden für den Anbau von Grundnahrungsmitteln zu kommen.
La tierra en Honduras es de hombres, de las pocas mujeres que tienen tierra.
Das Land gehört in Honduras den Männern. Die wenigen Frauen, die Land besitzen, gehören zu Gruppen, die sich dieses wieder angeeignet haben, wie im Aguantal oder im Süden des Landes. Ihre Parzellen sind im Vergleich zu denen der Männer kleiner. Sie haben auch kaum finanzielle Mittel, um sich ein Haus zu bauen oder um das Land zu bewirtschaften. Der Zugang zu Land ist schlechter statt besser geworden.
Frauen, die ihr Recht auf Land verteidigen, werden genauso wie andere Menschenrechtsverteidigerinnen in Honduras kriminalisiert, bedroht und ermordet. Die Frauenmorde in Honduras sind nur zu einem Teil Ausdruck des Machismo. Zum anderen sind sie Ausdruck der politischen Gewalt, wie im Fall von Margarita Murillo. Suyapa Martinez fordert die Justiz auf, sich stärker für die Aufklärung einzusetzen.
Das Profil unserer Genossin lässt definitiv darauf schließen, dass staatliche Akteure in den Mord verwickelt waren. Genau im Zuge von Margarita Morichos Kampf fordern wir eine spezielle Ermittlungseinheit für Frauenmorde in der Technischen Ermittlungseinheit. Dort sagen sie uns, dass sie nur Fälle von besonderer Bedeutung behandeln. Für uns haben die Frauenmorde eine besondere Bedeutung.
Fuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor. Por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel. Me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil. Tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas. Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad, no más armas en las calles. Seguridad, comunidad, no militares. Sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme. Que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Mi cuerpo es como la tierra. Tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad. Nos quieren extraer metales, nos quieren violar. Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas. A nuestras playas quieren privatizarlas. Nuestra herencia hoy quieren expropiarla. Nuestra existencia no saben respetarla. Por eso en mi tierra no quiero más militares. No más criminales capitales que nos maten. Que el Estado me defienda y no que me ataque. Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos de cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste.
Zugang zu Bildung ist eine Frage der Chancengleichheit. Überall auf der Welt müssen gesellschaftlich benachteiligte Gruppen große Hürden überwinden, um eine gute Bildung zu erhalten. Soziale Herkunft, Alter, Geschlechtsidentität, Biografie sind nur ein paar der vielen Faktoren, die Einfluss darauf haben können. Für Menschen mit Behinderung birgt der Zugang zur Bildung oft noch weitere Schwierigkeiten. Und auch wenn es in Deutschland viel weniger Gullis ohne Deckel, weniger Straßen ohne Asphalt und mehr Bahnhöfe mit Aufzügen gibt als in Südamerika, bedeutet das nicht sicher, dass gehbehinderte Menschen ans Ziel gelangen. Hans-Friedrich Baum studierte an der Evangelischen Hochschule Berlin. Um mit seinem Rollstuhl das Audimax zu erreichen, musste er erst an die Öffentlichkeit gehen, bevor ein Fahrstuhl eingebaut wurde.
Ich stehe vor der Treppe, da oben geht es zum Audimax. Ich habe gleich eine Vorlesung, ich muss darauf, verdammt, ich schau mich um. Ein Fahrstuhl ist hier Fehlanzeige, wieso schreibt man hier ein Wort nicht groß und zwar Barrierefreiheit?
Also es wurde nicht angetrieben, da etwas zu verändern, weil gesagt wurde, es wäre kein Geld da und es hätte keinen wirtschaftlichen Nutzen. Und erst nachdem ich also ein Uni-Projekt gestartet habe im ersten Semester und kamen überhaupt wir ins Gespräch, dass ein Fahrstuhl gebaut wird.
Ich habe ein Seminar im B-Gebäude, doch schon auf dem Weg dahin verliere ich meine Lebensfreude. Manchmal frage ich mich, wer einem mir den Weg bereitet, sicherlich Menschen ohne Gedanken an Barrierefreiheit.
Blicken wir nach Südamerika. Dort haben Uruguay und Argentinien ebenfalls die seit 2009 bestehende UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben. Eine praktische Umsetzung, die den Zugang zu Bildungseinrichtungen gewährleistet, ist nicht immer leicht. Das fängt schon bei den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Und wer sich in Südamerika schon mal durch den Straßenverkehr bewegt hat, weiß, dass, egal ob in Buenos Aires, Montevideo oder in kleineren Städten, die Straßen Löcher haben, in den überfüllten Bussen schon für eine weitere Einkaufstasche kein Platz ist und eine schnelle Reaktionsfähigkeit auf vorbeipreschende Autos überlebenswichtig sein kann. Nadia Heredia ist Rollstuhlfahrerin. Sie berichtet aus Argentinien.
Por ejemplo, para mí esa fue una de las grandes dificultades.
Für mich waren zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel ein großes Problem. Die müssen zugänglich sein. Ich zum Beispiel muss mit dem Rollstuhl einsteigen können. Wenn du niemanden hast, der dich fahren kann und du 2 Monate lang um so ein alltägliches Problem kämpfen musst, dann sagst du dir vielleicht, okay, dann bleibe ich halt zu Hause.
Nadia Heredia sitzt seit ihrem 13. Lebensjahr im Rollstuhl. Sie arbeitete 9 Jahre in der Kommission der Accesibilidad, der Kommission für Barrierefreiheit an der Nationalen Universität Comahue in Patagonien im Süden Argentiniens. Heute ist sie Professorin für Philosophie an dieser Universität.
An die Universität zu kommen, ist für alle schwierig. Für Menschen mit Behinderung noch schwieriger. Heutzutage ist das Thema Exklusion ein großes Problem im Bildungsbereich. Da werden dann Studierende mit Behinderung zu einer einfachen Zielscheibe, weil man sie allein schon durch den Straßenverkehr viel direkter ausgrenzen kann.
Laura Paipo lebt in Uruguay und erblindete im Alter von 32 Jahren. Sie ist Lehrerin. Seit ihrer Erblindung unterrichtet sie vor allem Kinder mit Sehbehinderung. Inzwischen ist sie Schulleiterin einer Integrationsschule in einem Stadtteil von Montevideo. Sie berichtet, was das Ziel ihrer pädagogischen Arbeit ist.
Viele Familien denken, ihre Zukunft sei eingeschränkt, weil sie ein Kind mit Behinderung haben. Mein Leben ist in dem Fall häufig ein positives Beispiel, dass es auch mit Behinderungen geht. Wenn du sie anerkennst, akzeptierst und mit ihr lebst, ist es keine Einschränkung, sondern etwas, was uns stärkt, um Dinge zu lernen, die auch wir tun können.
Zum Konzept der Schule gehört es, den Kindern mit Sehbehinderung die Blindenschrift beizubringen, ihnen den Umgang mit Hilfsmitteln zu zeigen, um sie anschließend an Regelschulen in ihren Bezirken zu schicken. Sie sollen mit den Kindern aus ihrer Umgebung zur Schule gehen, meint Laura Paipo. Sie selber hat eine 24-jährige Tochter und Laura Paipo war die erste blinde Marathonläuferin Montevideos.
Seit einem Jahr gibt es in Montevideo an allen Straßenecken Rampen, um mit dem Rollstuhl den Bordstein hochzukommen. Zumindest in allen wichtigen Zonen der Stadt. Es gibt immer noch kaputte Ecken, aber immerhin können wir uns fortbewegen. Ich führe ein ganz normales Leben mit meinem Lebensgefährten, der auch blind ist. Wir bewegen uns beide mit dem Stock durch die Stadt und wir machen alles, wozu wir Lust haben.
Nadja sieht die gleichberechtigte Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben schwierig. Wer ist als integraler Teil der Gesellschaft drin? Wer steht draußen? Nachdenklich formuliert sie.
In Wirklichkeit muss man hier niemanden integrieren, denn wir sind alle Teil dieser Gesellschaft. Und ich bin überzeugt, dass diese ethische Vision die Grundlage von Gleichberechtigung ist, die wir uns alle aneignen sollten.
Ein Aspekt, der auch in den Texten der UN-Behindertenkonvention lange diskutiert wurde. Dort wurde der Inklusion hinzugefügt, dass es nicht um die Integration von Ausgegrenzten geht, sondern darum, von vornherein allen Menschen die uneingeschränkte Teilhabe an allen Aktivitäten zu ermöglichen. Ähnlich formuliert es auch Hans-Friedrich Baum.
Also ich finde diesen Begriff Inklusion sehr gut, weil er gerade in den Medien ist und in der Politik und weil alle Menschen ein Interesse zeigen. Und wenn man dann mit ihnen ins Gespräch geht, kann man eben sagen, okay, Inklusion hat eben nicht nur was mit Menschen mit Behinderung zu tun, sondern ist ein Teil davon. Sondern Inklusion heißt für mich, dass jeder Mensch tun und machen kann, was er gerne möchte. Und das unabhängig von welcher Hautfarbe er hat, welche Sexualität er hat, ob er eine körperliche Beeinträchtigung hat oder nicht.
Auch in Uruguay hat sich in den letzten Jahren viel getan. Nicht nur, was die Rampen an den Bordsteinen angeht. Laura Paipo erzählt.
Aus sozialer Perspektive haben sich viele Türen geöffnet. Die Gesellschaft ist stärker sensibilisiert und es gibt für Menschen mit Behinderung mehr Möglichkeiten. In Bezug auf die Inklusion, denke ich, liegt es auch an uns selber. Wir sind in jedem einzelnen Fall Multiplikatoren. Eine blinde Professorin, die in der Lage ist, die Schulleitung zu übernehmen, das wäre vorher undenkbar gewesen.
Laura Paipo, Nadia Heredia und Hans-Friedrich Baum, alle drei wirken mit ihrer Arbeit im Bildungsbereich als Multiplikatorinnen. Das ist sehr wichtig, damit sich konkret etwas verändert. Meistens bewege sich etwas an Orten, wo Menschen mit Behinderung gesellschaftliche Teilhabe leben, weil sie dort arbeiten, studieren oder etwas anderes zu tun haben, meint Laura Paipo. Auch das Musikprojekt von Hans-Friedrich Baum ist ein Beispiel dafür. Heute arbeitet er als Sozialarbeiter und Rapmusiker in Berlin. Und auch für Nadja Heredia ist ihre Arbeitsstelle, die Universität in Patagonien, ein Ort, an dem sie Dinge bewegen kann.
Ich bin optimistisch, deshalb habe ich einen Beruf im Bildungsbereich gewählt. Ich denke, so wie wir bestimmte Parameter gelernt haben, können wir diese auch wieder bewusst vergessen und uns darüber klar werden, dass sie nicht dazu beitragen, eine gerechtere, eine friedlichere und liebenswertere Gesellschaft zu kreieren. Ich denke, dass es genau diese kleinen Schritte sind, die eine einzelne Person bewirken kann und die dann als Multiplikatoren wirken.
Ich will in die Mensa einfach was zu essen kaufen, doch das ist nicht so leicht, denn ich kann nicht gut Treppen laufen. Endlich habe ich mein Essen, doch die Zeit ist fast vorbei. Was gebe ich jetzt nicht für Hitze, sondern für barrierefrei? Ich habe Fragen an die Behindertenbeauftragte, die sicherlich im Haus wartet mit verschiedensten Aufgaben. Mein Rolli passt nicht durch, nur wenn man ihn wie ein Hering klein macht, gibt es da nicht ein Konzept? EAB Barrierefreiheit, nutzt die Gelegenheit, macht euch das Leben leicht, mal mit und helft uns beim Projekt EAB Barrierefrei. Das ist für jeden, weil man braucht in jeder Lebenszeit.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Se tienne par la main et marche en silence dans ces villes éteintes que le crachin balance, ne sonne que leur voix.